Ja, liebe Geschwister, verehrte Gäste, ich darf Sie auch alle herzlich grüßen zu diesem Gottesdienst hier heute Morgen in der Zionshalle. Und ich denke, wir haben immer wieder Grund, wirklich auch dem Herrn Dank zu sagen, dass wir uns noch in aller Freiheit und auch in aller Freudigkeit auch unter dem Wort Gottes versammeln dürfen, wie heute Morgen hier auch in der Zionshalle in Bern, heute Nachmittag dann auch noch weiter in Bern und in vielen, vielen anderen Orten hier auf Erden auch. Ja, und bevor wir ins Wort einsteigen, möchte ich auch ganz kurz noch ein Gebet mit uns sprechen. Ja, himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir heute im Aufblick auf dich diesen Gottesdienst begehen dürfen, Herr. Und wir bitten dich, nimm du alles Störende hinweg, dass wir ja, uns nicht ablenken lassen, dass wir nicht abschweifen mit unseren Gedanken, sondern dass wir konzentriert sind auf die Gemeinschaft mit dir und mit deinem Wort. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Ja, wir haben es gehört in unserem Thema heute, da geht es um diese sogenannten Sünden der Vorväter. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie alle mit diesem Begriff jetzt unbedingt etwas anfangen können. Damit verbunden ist jedenfalls die Lehre, dass Menschen jetzt Buße tun sollen über die Sünden ihrer Eltern, Großeltern oder gar Urgroßeltern. Und wir hatten eingangs den Text, worauf man sich eigentlich letztlich dann bezieht auf diese Lehre, in Bezug auf diese Lehre, gelesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 34. Des Zusammenhang wegens habe ich den Samuel auch gebeten, diesen Abschnitt Vers 1 bis Vers 9 zu lesen. Ich will jetzt mal nur einen Satz hier herausgreifen aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 34, und zwar ab Vers 6, genauer gesagt sogar erst 6b, ich fange da mal so mittendrin an. 2. Mose, Kapitel 34, ab Vers 6, wo es dann heißt, ja, der Herr, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Und jetzt kommt es, ja? Sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Und unter anderem ist es jetzt eben diese Aussage hier, ja? Die jetzt für diese Lehre über die Sünden der Vorväter herangezogen wird. Und mit dieser Lehre werden jetzt oftmals auch okkulte Sünden in Verbindung gebracht. Ja, so unter dem Motto, ne, dein Urgroßvater, der hat sich schon einst beim Tischerrücken versündigt. Deine Oma, die hat aus dem Kaffeesatz gelesen. Ja, deine Mutter, die ist auf dem Besen geritten und so weiter und so fort. Und dann heißt es eben dahingehend, dass auch du noch belastet bist, ja? Dass auch du nicht wirklich frei bist, sondern noch so, ja, irgendwie so ganz tief in dir drin bist auch du noch okkult belastet. Weil du ja nie Buße über diese Sünden deiner Vorfahren getan hast. Du bist nicht freigebetet worden. Es geschah keine Loslösung. Und somit stehst du immer noch unter der Schuld deiner Vorfahren. Und das ist jetzt auch der Grund. Ja, das ist der Grund dafür, dass du womöglich psychisch angeschlagen bist. Das ist der Grund deiner Schweißausbrüche. Das ist die Ursache, dass du stets Kopfschmerzen hast, unter Schlafstörungen leidest und so weiter und so fort. Ja, und da liegt es wohl auf der Hand, dass wer jetzt mit einer solchen Lehre konfrontiert wird, doch sehr schnell unter Druck gerät. Man muss sich das nur einmal vorstellen, ja? Da hast du womöglich Probleme. In welcher Art und Weise auch immer. Und da kommt jetzt so ein oberlieber Bruder zu dir. Und er macht dich auf diese noch unausgesprochenen Sünden deiner Vorväter aufmerksam. Feinfühlig wie ein Amboss. Ja? Gibt er dir zu verstehen, dass da ganz bestimmt in deiner Familie irgendetwas nicht stimmt. Ja, und dann geht die Suche los. Geradezu krampfhaft wird jetzt nach Sünden im Leben unserer Vorfahren geforscht, über deren Schandtaten ich Buße tun und frei gebetet werden muss. Und tue ich das nicht, ja, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben, da ich ja nicht wirklich frei bin. Aber stimmt das? Ich sage nein. Und ich halte diese Lehre nicht nur für falsch, sondern seelsorgerlich geradezu für fatal. Warum? Nun, ich hatte es ja bereits angedeutet, da ist ein Kind Gottes geistlich oder auch körperlich angefochten, psychisch labil bis hin zur Depression und wird nun mit einer solchen Lehre von den eigentlichen Problemen abgelenkt. Diese Person verstrickt sich jetzt womöglich in Ahnenforschung, wo die Ursache doch ganz woanders liegt. Und außerdem, nicht alles, und ich behaupte sogar das Allerwenigste, hat etwas mit okkulter Belastung zu tun. Und ich spreche jetzt in erster Linie zu und über Kinder Gottes, ja, damit wir uns da recht verstehen. Ich spreche jetzt nicht zu der Welt, ja, die sind alle okkult belastet, ob sie es merken oder nicht, ja. Das sind Kinder Satans. Aber ich spreche heute zu uns, zu der Gemeinde. Und hier gilt, eine psychische Erkrankung, Schwermütigkeit, Depression, Niedergeschlagenheit und vergleichbare Dinge, die auf unsere Seele lasten und drücken, haben nichts mit Besessenheit zu tun. Und wenn meine Urgroßmutter okkult belastet war, ja, dann war das das Problem meiner Urgroßmutter. Aber für mich gilt einzig und allein meine jetzige Stellung vor Gott und mein Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und hier gilt es jetzt gerade in meiner Schwermut auf Christus zu blicken und nicht auf meine Urgroßmutter. Es gilt auf das vollkommene Opfer des Herrn Jesus zu schauen und seinen Verheißungen zu vertrauen. Bitte, wenn ich zurückblicke, dann nicht um Ahnenforschung zu betreiben, sondern um dankbar auf das Kreuz zu schauen. Und in dem Moment blicke ich zugleich hoffnungsvoll nach vorne. Und da können mir die Sünden meiner Vorväter so etwas von egal sein. Und bitte verstehen Sie mich recht, ja? Ich muss mich natürlich von den Sünden meiner Vorfahren distanzieren, das ist klar. Aber ich muss doch jetzt nicht erschrecken, wenn sich plötzlich herausstellen sollte, dass mein Urgroßvater der berüchtigte Jack the Ripper war oder der Glöckner von Notre Dame oder schlichtweg okkult belastet. Deswegen muss ich nicht in den Beichtstuhl rennen und auch nicht in die biblisch-psychisch-seelsorgerliche Therapie. Blicke ich aber nicht nach vorne und richte ich meinen Blick weg von Jesus Christus, ja, dann krame ich womöglich in der Vergangenheit herum, belaste damit meine ganze Familie und finde dennoch nicht die Ursache meiner Probleme. Und was ist die Folge? Bedrücktheit, Kraftlosigkeit, Ratlosigkeit bis hin zur Resignation. Und das alles beraubt mich jedweder Freude. Ja, mit anderen Worten, diese Lehre über die Sünden der Vorväter macht mich ja nicht frei. Das ist ja gar keine Hilfe. Nein, im Gegenteil, es macht mich ja noch schwermütiger. Es macht mich ja noch kränker, noch freudloser. Weil mir diese Lehre einen völlig falschen Ausweg aus meiner Not aufzeigt. Ja, diese Lehre ist gar kein Ausweg, sondern ein Irrweg. Und deswegen, um es noch einmal zu betonen, ist diese Lehre für mein Dafürhalten nicht nur falsch, sondern sogar gefährlich. Wir hatten aus 2. Mose Kapitel 34 gelesen, und dasselbe wird ja im Prinzip auch in Kapitel 20 bereits gesagt, 2. Mose Kapitel 20. Und wir wollen jetzt einfach anschauen, was diese Verse letztlich überhaupt bedeuten, beziehungsweise in welchem Zusammenhang diese stehen. Und was noch viel wichtiger ist, das ist die Frage, was sagen die neutestamentlichen Briefe zu diesem Thema? Denn eins ist mal ganz klar, ja, für uns als Gemeinde sind nicht die 5 Bücher Mose maßgeblich, sondern die Lehre der Apostel. Und damit ich jetzt nicht falsch verstanden werde, ja, selbstverständlich ist die ganze Bibel Wort Gottes. Aber wenn es um Lehrfragen geht, dann ist für die Gemeinde die Lehre der Apostel bindend. Und diese wiederum gründet sich auf die Lehre des Herrn Jesus. Nicht mehr das Gesetz und die Propheten, sondern wie es ja Gott selbst im Rahmen der Verklärung seines Sohnes sagte, ja, auf ihn. Auf ihn sollt ihr hören. Nicht mehr auf Mose und das Gesetz. Auch nicht mehr auf Elia und die Propheten. Nein, auf ihn, auf Christus allein. Matthäus Kapitel 17, Vers 5. Und nur einmal als Beleg und Beispiel über die ersten Christen, jetzt nach der Ausgießung des Heiligen Geistes und der damit verbundenen Entstehung der ersten Gemeinden, da ist es in der Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Das ist es. Und 2. Johannes, Vers 9. sagt es noch eindeutiger, worum es im Gemeindezeitalter geht. 2. Johannesbrief, Vers 9. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Also deutlicher geht es wahrlich nicht. Wir müssen folglich, wenn es um Lehrfragen geht, und das ist bei unserem heutigen Thema der Fall, nicht in erster Linie nach Belegen im Alten Testament suchen, nein, sondern wo? Wo finden wir die Lehre der Apostel? Wo finden wir die Lehre unseres Herrn Jesus Christus? In den Lehrbriefen des Neuen Testamentes. Und demzufolge lautet ein ganz simples Prinzip für die Herangehensweise an solche Themen wie das unsere heute, ob das Neue Testament und sogar noch eingeschränkter, ob die Lehrbriefe über diese Themen etwas aussagen. Wir fragen uns also, kann sich die Lehre über die Sünden der Vorväter auf irgendeine Aussage der Lehrbriefe stützen? Wenn nicht, dann muss diese Lehre abgelehnt werden, selbst wenn das Alte Testament eine solche vermeintlich stützen sollte. Dennoch wollen wir natürlich hier auch auf das Alte Testament eingehen, auch auf die Aussagen auf diesen Abschnitt hier aus dem 2. Buch Mose. Und wir werden feststellen, mit Gottes Hilfe, dass dem Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift geradezu Gewalt angetan wird, wenn diese Stellen als Belege für die besagte Lehre herangezogen werden. Gehen wir zunächst einmal auf die Besessenheit bzw. den Okkultismus ein, der ja oftmals im Zusammenhang mit dieser Lehre angeführt wird. Nirgends im Neuen Testament wird gelehrt, dass ein wiedergeborenes Kind Gottes besessen sein kann. Interessanterweise finden wir mit Entstehung der Gemeinde praktisch eigentlich nur noch einen einzigen Fall, wo es um Dämonenaustreibung geht. Das finden wir in der Apostelgeschichte Kapitel 16. Wie häufig jedoch begegnet uns das noch im Alten Testament und auch in den Evangelien? Wie häufig wurde der Herr Jesus mit Besessenen konfrontiert, dass man schon fast den Eindruck gewinnt, jeder zweite Mann in Israel war besessen? Aber in allen Fällen, einschließlich der Stelle aus der Apostelgeschichte, in allen Fällen waren stets Ungläubige betroffen. Und folglich werden wir da, wo es jetzt fast ausschließlich um die Gemeinde geht, nämlich in den Briefen, mit der Austreibung von Dämonen gar nicht mehr konfrontiert. Ja, wie kann das sein? Ich denke, eine Schlussfolgerung ist doch wohl die, dass es unter Kindern Gottes keine Besessenheit gibt. und folglich auch nichts ausgetrieben werden muss. Es fehlt uns dahingehend schlichtweg ein biblischer Beleg dafür, dass ein Gläubiger, wohlgemerkt, ja, dass ein Gläubiger noch gebunden sein könnte an die Besessenheit bzw. Sünden seiner Vorfahren. Und demzufolge gibt es im Neuen Testament auch kein Beispiel und erst recht keine Anweisung für Exorzismus, für Teufelsaustreibung an Christen. Lesen wir jetzt aber mal, 2. Buch Mose, Kapitel 20, hat es ja angedeutet, ich habe gemerkt, dass sie schon aufgeschlagen haben und dann wieder zu, weil sie gedacht haben, na, der kommt ja doch nicht dazu, schweift wieder vom Thema ab. 2. Mose, Kapitel 20, 2. Mose, Kapitel 20, ab Vers 5, 2. Mose, Kapitel 20, ab Vers 5. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen. Da geht es um Götterbilder, ja, also um Götzendienst. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Mal so weit. Also zunächst einmal stellen wir fest, dass es hier um praktizierenden Götzendienst geht. Und auch in der Parallelstelle aus Kapitel 34, das, was wir eingangs gelesen haben, steht das ja in unmittelbarem Zusammenhang mit den 10 Geboten, ja, beziehungsweise den Gesetzestafeln, die Gott Mose übergab. Und das wiederum bedeutet, dass es hier erst einmal um was geht? Es geht um Israel, ja? Es geht um Israel. Das, was sich jetzt hier im Rahmen des Kontextes abspielt, ist vor aller erst einmal, ja, eine Sache zwischen Gott, dem Herrn, und seinem auserwählten Volk. Und das ist eigentlich so ein typisches Beispiel, wie man es eben mit der Bibel nicht machen soll, ja? Indem man einfach eine Aussage, womöglich sogar nur ein Vers, ein Satz, total aus dem Kontext herauszieht und darauf jetzt eine Lehre aufbaut. Wir müssen den Kontext beachten. Und wie gesagt, hier geht es um Götzendienst, hier geht es um die Gesetzestafeln, hier geht es um Gott, den Vater und seinem auserwählten Volk Israel. So, und dann lesen wir weiter. Vers 5. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Und jetzt kommt auch hier diese Aussage, ja, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation, und dann geht es nämlich noch weiter, von denen, die mich hassen. Von denen, die mich hassen. Es geht um Menschen, die Gott hassen. Und präziser gesagt, es geht um Israeliten, die Gott hassen. Und die ja auch ihren Hass wie zur Geltung bringen, indem sie andere Götter anbeten, ja, praktizierender Götzendienst. Es geht also vordergründig um das Verhalten Israels als Gottes auserwähltes Volk. Und hier geht es in dem Sinne jetzt auch um das alttestamentliche Prinzip Segen und Fluch. Denn nur ein Vers weiter sieht die Sache nämlich auch schon wieder ganz anders aus, ja? Dann Vers 6. Der aber Gnade erweist, an Tausenden von Generationen, nicht nur bis ins dritte und vierte Glied, ne? Der Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. In Vers 5 haben wir quasi den Fluch über die, die Gott hassen. Und in Vers 6, da haben wir den Segen über die, die Gott lieben und seine Gebote halten. Und wie gesagt, in Kapitel 34 begegnet uns praktisch dasselbe. Wenn es hier also um das Volk Israel geht, da müssen wir zudem berücksichtigen, dass Israel als Gottes auserwähltes Volk natürlich auch in besonderer Verantwortung vor Gott steht. Und Israel wird dahingehend vor Gott auch immer als Ganzes, als Gesamtheit betrachtet. Mit ganz Israel hat Gott einen Bund geschlossen, ja? Ganz Israel wurde das Gesetz gegeben. Ganz Israel stand unter dem Segen, aber auch ganz Israel stand unter dem Fluch. Je nachdem. Das Volk Israel bzw. Juda stand und steht als Ganzes in der besonderen Verantwortung vor Gott. Das ist so. An Israel in seiner Stellung als Gottes auserwähltes Volk handelt Gott demzufolge auch besonders und auch recht intensiv, wovon wir bis heute Zeugen sein dürfen. Wir sehen das beispielsweise ja auch an der Staatsgründung Israels, also deren Rückführung in das Land ihrer Väter. Und wir erkennen das auch an der Verheißung aus Römer Kapitel 11, wo es ja heißt, dass ganz Israel gerettet werden wird. Ja, das heißt aber nicht, dass jetzt jeder Jude automatisch gerettet wird. Nein, das sagt der Römerbrief nicht. Es ist immer vom Überrest die Rede, ja? Das Volk als Gesamtes, ja das Volk, das wird in die Buße getrieben und sich zu einem von Gott bestimmten Zeitpunkt zu Jesus als ihren Herrn bekehren, ja, indem sie auf ihn sehen werden, in welchen sie gestochen haben. An Israel oder mit Israel als solches wird Gott zum Ziel kommen, ja und Amen. Aber bis dahin wird es Juden geben, die sich zu Jesus hinwenden, und es wird bis zuletzt Juden geben, die sich dem verwehren und den Herrn aller Herren in aller Entschiedenheit ablehnen. Hier wird also zwischen dem Volk und dem einzelnen Israeliten sehr wohl unterschieden. Das alles, auch die Verheißungen, entbindet den einzelnen Juden nämlich nicht, seiner eigenen Verantwortung gemäß Buße zu tun und sich zu dem Gott seiner Väter zu bekehren. Und ähnlich verhält es sich hier in unserem Text. Die Vergehen des Volkes, deren Sünden und Götzendienst, werden natürlich ihre Auswirkungen haben über Generationen hinweg. Und gerade Israel hat das bis in die Neuzeit zu spüren bekommen. Selbstverständlich haben die Kinder Israels dahingehend an den Verfehlungen ihrer Väter zu knabbern, bis heute. Denken wir da auch daran, ja, als das Volk im Hinblick auf die bevorstehende Kreuzigung des Herrn Jesus schrie, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Ja, das hat garantiert nicht jeder geschrien. Ich behaupte sogar die allerwenigsten. Und dennoch hat ganz Israel über Generationen hinweg unter diesem Fluch zu leiden. Auch schon zuvor die Verschleppung unter den Assyrern als Folge des Götzendienstes Israels, die Wegführung unter den Babyloniern und später die Versklavung durch die Römer als Folgen der Sünden Judas. Generationen hatten und haben unter dem Götzendienst ihrer Väter zu leiden. Die Folgen des Sündenfalls, ja, müssen wir heute ja auch noch tragen. Da kann ich mich auch nicht in Unschuld reinwaschen und sagen, also wenn ich damals im Garten Eden gelebt hätte, ich hätte niemals von dieser Frucht genommen. Ein Streuselkuchenbaum wäre eine Versuchung gewesen, aber doch kein Obstbaum. Und doch, ein jeder von uns hat die Folgen der Sünden Adam und Evas zu tragen, mit all deren Konsequenzen. Und das geht sogar weit, weit über 3 und 4 Generationen hinaus. Aber in dem Moment, wo wir dem Herrn Jesus Christus angehören, ist der Fluch, der jetzt mit diesem Sündenfall verbunden ist, besiegt. Das heißt, die Folgen der Sünden unserer Vorväter, ja, die können in unserem Leben durchaus noch eine Rolle spielen und werden es in den meisten Fällen sogar, da diese ihre Auswirkungen haben über Generationen hinweg. Das heißt aber nicht, dass die Sünden meiner Vorfahren Auswirkungen haben auf meine Erlösung und auf meine Stellung, ja, vor Gott. Und es bedeutet eben auch nicht, dass jetzt etwaige Probleme in meinem Leben darin begründet liegen, dass keine Buße über die Sünden meiner Vorväter getan wurden. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. An anderen Stellen, auch des Alten Testamentes, lesen wir nämlich praktisch genau das Gegenteil von dem, was die Vertreter dieser Lehre behaupten. So beispielsweise im 5. Buch Mose, Kapitel 24, Vers 16. 5. Mose, Kapitel 24, Vers 16. Und da sich Gott bekanntlich nicht widerspricht, gehe ich einfach mal davon aus, dass die Auslegung einfach dann nicht stimmt, ja? Wenn wir auf vermeintliche Widersprüche stoßen. 5. Mose, Kapitel 24, Vers 16. Nicht sollen Väter um der Söhne willen getötet werden. Und Söhne sollen nicht um der Väter willen getötet werden. Sie sollen jeder für seine eigene Sünde getötet werden. Also hier wird doch ganz deutlich die Eigenverantwortung herausgestellt. Und auch in Jeremia, also im Prophetenbuch Jeremia, räumt Gott mit diesem Denken in Bezug auf die Sünden der Vorväter auf. Wir finden das in Jeremia Kapitel 31 und ich lese ab Vers 29. Jeremia Kapitel 31, ab Vers 29. Da geht es ja letztlich ja vorausblickend auf den kommenden neuen Bund, ja, unter dem wir heute leben dürfen. Jeremia, Kapitel 31, Vers 29. In jenen Tagen wird man nicht mehr sagen. So, und jetzt kommt ein Sprichwort. Wird man nicht mehr sagen. Die Väter haben unreife Trauben gegessen und die Zähne der Söhne sind stumpf geworden. Heute würde man sagen, ja, zuerst hat mir der Papa die Schokolade weggegessen und mir fallen die Zähne aus. Also ungerechter geht's wahrlich nicht. Und das soll ja auch zum Ausdruck kommen. Das war ein Sprichwort unter den Juden, die in babylonischer Gefangenschaft aufgewachsen waren. Und dieses Sprichwort besagt so viel wie, ja, wir leiden jetzt unter den Sünden unserer Väter und nicht unter unserer eigenen Schuld. Naja, und so ganz falsch war dieses Denken noch nicht einmal. Wie bereits gesagt, haben diese Nachfahren tatsächlich aufgrund der Sünden ihrer Väter die Auswirkungen zu spüren bekommen, ja, wie in diesem Fall eben die Verschleppung nach Babylonien. Und die Kinder, die jetzt dort in dieser Verbannung geboren wurden oder als Kleinkinder dort aufwuchsen, ja, die trugen doch tatsächlich an der Verschleppung selber keine Schuld. Aber die Folgen daraus mussten diese tragen. Und das jüdische Denken, darum geht es mir jetzt, ja? Das jüdische Denken, das war jetzt schlichtweg die Annahme, dass die Kinder für die Sünden ihrer Vorväter bestraft werden. Und das deckt sich jetzt auch mit dem, was die Juden auch noch zur Zeit des Herrn Jesus dachten. Die Begebenheit aus Johannes Kapitel 9 zielt nämlich in diese Richtung. Da geht es um den Blindgeborenen, ja? Und dann fragten ja die Jünger, ne, den Herrn, ja Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Und jetzt mal unabhängig davon, dass Jesus seinen Jüngern erklärte, dass das nicht der Grund seiner Krankheit war, gibt Gott hier eben durch den Propheten Jeremia bereits zuvor seinem Volk ein anschauliches Beispiel gegen dieses Denken in Bezug auf die Sünden der Vorväter. Und geht es nämlich hier weiter, Jeremia Kapitel 31, dann in Vers 30. In Vers 29 sind wir mit diesem Sprichwort konfrontiert worden, ja, in jenen Tagen wird man nicht mehr sagen, Die Väter haben unreife Trauben gegessen und die Zähne der Söhne sind stumpf geworden, sondern jeder wird wegen seiner Schuld sterben. Jeder Mensch, der unreife Trauben ist, dessen Zähne sollen stumpf werden. Also wenn ich jetzt weiterhin meinen Kindern die Schokolade wegesse, ne, dann sollen auch meine eigenen Zähne darunter leiden. Ist doch gerecht. Und genau das ist es. Genau das ist es, was damals schon seine Gültigkeit hatte, auch zur Zeit von Mose, und was bis heute seine Gültigkeit hat. Nämlich die Tatsache, dass jeder Mensch für seine eigenen Sünden bestraft wird. Auch wenn die Kinder unter den Folgen der Sünden ihrer Eltern zu leiden haben. Aber das ist letztlich etwas anderes, was man jetzt nicht miteinander verwechseln darf. In Hesekiel Kapitel 18, auch im Zusammenhang mit der babylonischen Gefangenschaft, lautet es ähnlich. Hesekiel Kapitel 18, ab Vers 19. Hesekiel Kapitel 18, ab Vers 19. Hier geht es, wie gesagt, das Volk Israel befindet sich in babylonischer Gefangenschaft. Ja? Und dann heißt es, Hesekiel 18, Vers 19, ihr aber sagt, also Gott spricht jetzt durch den Propheten Hesekiel zu dem in babylonischer Gefangenschaft befindlichen Volk Israel. Ihr aber sagt, warum trägt der Sohn nicht an der Schuld des Vaters mit? Also auch hier wieder dieses Denken, dass die Söhne für die Sünden ihrer Väter büßen müssen. Aber genau dem entgegnet Gott dann hier im weiteren Verlauf. Und jetzt spricht Gott, ja, dabei hat der Sohn doch Recht und Gerechtigkeit geübt, hat all meine Ordnungen bewahrt und sie getan. Leben soll er. Ja, mit anderen Worten, warum soll denn jetzt der Sohn wegen den Sünden seiner Väter bestraft werden, wenn er doch selber Recht und Ordnung übt, in Gottes Furcht lebt? Leben soll er. Dann geht's weiter, Vers 20. Die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen. Und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Wir sehen, der Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift, und zwar einschließlich des Alten Testamentes, betont die Eigenverantwortlichkeit und spricht demzufolge gegen eine Lehre über die sogenannten Sünden der Vorväter. Und jetzt geht es weiter in unserer Schlussfolgerung, dass auch hier wieder, ja, wie schon zuvor in Bezug auf die Besessenheit, es mit der Apostelgeschichte und den Lehrbriefen nicht eine Bibelstelle gibt, die von Sünden der Vorväter spricht. Das ist unter dem neuen Bund der Gnade überhaupt gar kein Thema. Ja, das Gegenteil ist sogar der Fall, ja. Es wird zwar ein jeder zur Buße aufgerufen, selbstverständlich, aber wegen den eigenen Sünden und nicht wegen denen unserer Vorfahren. Und ich sage es jetzt mal ganz bewusst, auch richtig provokativ. Man bekommt es hoffentlich nicht in den falschen Hals, ja? Aber selbst wenn mein Opa ein Obernazi gewesen wäre, und selbst wenn mein Opa ein Judenschlechter gewesen wäre, muss ich darüber keine Buße tun. Verstehen Sie mich? Römer Kapitel 14, Vers 12. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Und darüber hinaus betonen die Lehrbriefe, dass jeder Christ, und hier geht es natürlich um wahrhaft Gläubige, ja, ich muss es betonen, dass jeder Christ mit dem Heiligen Geist versiegelt ist. Und was das beinhaltet, ich glaube, darüber sind wir uns oftmals gar nicht richtig im Klaren. Wir finden das im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13, dieses Versiegeltsein mit dem Heiligen Geist. Epheser, Kapitel 1, Vers 13. In ihm, also in Christus Jesus, seid auch ihr, Nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, das ist natürlich die Voraussetzung, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und dieses Versiegeltsein mit dem Heiligen Geist ist die Grundlage dafür, dass zum einen ein wiedergeborener Christ nicht verloren gehen und zum anderen auch nicht wirklich besessen sein kann. Dieses Versiegeltsein ist wie eine unwiderrufliche Bestätigung, dass der Versiegelte dem angehört, der ihm das Siegel verpasst hat. Mit anderen Worten, es ist der Besitzanspruch Gottes an die versiegelte Person. So wie ein Brandzeichen auf dem Schenkel eines Pferdes beweist, dass dieses Pferd seinem Besitzer gehört, so ist ein Kind Gottes versiegelt mit dem kostbaren Blut des Herrn Jesus. Und das verbietet jede Diskussion darüber, wem dieser Mensch angehört. Und da kann der Teufel alle seine Dämonenmächte aufbieten. In dem Moment, wo du versiegelt bist, gehörst du Gott und niemanden sonst. Unantastbar sind wir sein Eigentum und nichts, aber auch wirklich gar nichts, kann uns seinen Händen entreißen. Lass dich also nicht verrückt machen, sondern klammer dich an das Versprechen deines Herrn und Heilands und ich gebe dir ewiges Leben. Und du gehst nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird dich aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der dich mir gegeben hat, ist größer, größer als alle. Und niemand kann dich aus der Hand meines Vaters rauben. Johannes Kapitel 10, die Verse 28 und 29. Nochmals, ein Christ kann in Sünde fallen. Ja, leider. Ein Christ kann labil sein und ein Christ kann auch körperlich, als auch geistig, seelisch krank sein. Ja, ein Christ kann unter Depressionen leiden auch. Aber ein Christ kann nicht verloren gehen. Und ein Christ kann niemals Eigentum des Teufels sein. Das aber wäre bei einer Besessenheit der Fall. Und das geht nicht. Aufgrund deiner Versiegelung mit dem Heiligen Geist, aufgrund Gottes Gnade und aufgrund des Blutes des Herrn Jesus Christus gehörst du Gott. Und folglich sind wir durch die Versiegelung vor solch schwerwiegenden dämonischen Zugriffen geschützt. Wie heißt es im Römerbrief Kapitel 8, mal sinngemäß wiedergegeben, ja? Weder Hohes noch Tiefes, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen und sonst irgendein Geschöpf kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer Kapitel 8, die Verse 38 und 39. Satan ist ein besiegter Feind. Voraussetzung ist natürlich, dass ein Mensch, der in seinem alten Leben okkult belastet oder überhaupt tief in der Sünde verstrickt war, darüber Buße getan hat und sich mit solchen Dingen auch nicht mehr einlässt. Die biblische Seelsorge zielt natürlich darauf ab, dass wir die Sünde sehr, sehr ernst nehmen, diese bekennen und vollständig damit brechen. Und Christus als unseren Herrn und Heiland anziehen. Und in dem Moment werden wir verwandelt in sein Ebenbild und ein völlig neuer Mensch. Die Christen in Ephesus zum Beispiel, die zuvor offensichtlich okkulte Praktiken betrieben hatten, diese bekannten ihre Taten und distanzierten sich in aller Vehemenz von dieser ihrer Vergangenheit. Wir finden das in der Apostelgeschichte, Kapitel 19, Apostelgeschichte 19, ab Vers 18. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Aber selbst hier in diesem Fall lesen wir interessanterweise nichts von Dämonenaustreibung. Wir lesen nichts von einem speziellen Befreiungsgottesdienst, von Exorzismus, von Loslösungsgebeten oder irgendetwas in dieser Art. Nein, die haben Buße getan, radikal mit ihren Sünden gebrochen und in Jesus Christus ein völlig neues und gereinigtes Leben begonnen. Und in dem Moment, wo sich ein Mensch im Glauben auf das vollkommene Erlösungswerk unseres Herrn verlässt, geschieht echte Befreiung, ohne jedes Wenn und Aber. Johannes Kapitel 8, Vers 36. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Was willst du mehr? Was willst du noch? Hebräer Kapitel 10, Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Was willst du dem noch hinzufügen? Wenn wir mit unseren Sünden brechen, dann hat unser Vorbesitzer, nämlich der Teufel, keine Gewalt und kein Recht mehr über uns. Kolosser Kapitel 2. Die Verse 13 bis 15, Kolosser 2, die Verse 13 bis 15. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldbrief getilgt, hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Gewalten und die Mächte, und dazu zählen auch die Dämonenmächte, ja? Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm, in Christus Jesus, hat er den Triumph über sie gehalten. Wenn wir einmal Buße getan haben, dann ist uns die Schuld vergeben. Ganz nach 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich weiß, das waren jetzt unheimlich viele Bibelstellen, ne? Seid regelrecht erschlagen worden. Aber genau das war auch mein Ziel. Wie viele Bibelstellen soll ich denn noch zitieren? Bis auch der Letzte kapiert hat, dass wir in Jesus alles, aber auch wirklich alles besitzen, um ein Leben in völliger Freiheit führen zu dürfen. 1. Petrus Kapitel 1. Ich habe mein Pulver noch nicht verschossen. Ein paar Bibelstellen kommen noch. 1. Petrus Kapitel 1. Nein, gar nicht wahr. 2. Petrus, Entschuldigung. 2. Petrus. Kommt direkt nach 1. Petrus. 2. Petrus Kapitel 1. Vers 3 und dann noch Vers 4. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat. Bitte, bitte, auch beim Bibellesen, ja, bewusst lesen, das Wort sprechen lassen, der uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Und durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. Und da müssen wir doch jetzt nicht noch irgendwo da so tief im Verborgenen kramen, um vielleicht noch Sünden aufzufinden, die unsere Vorväter getan haben, über die keine Buße getan wurde oder was auch immer. Vergiss doch den alten Kram. Mit deinem grundsätzlichen Sündenbekenntnis, mit deiner aufrichtigen Hinwendung zu Jesus Christus sind alle deine Sünden gestorben. gebüßt, ohne jede Ausnahme. Dann bist du frei, dann bist du erlöst, dann bist du gerecht gesprochen. Und da kannst du vorher gependelt haben bis zum Schwindelanfall. Und da kann dein Opa im Okkultismus verstrickt gewesen sein, bis es tiefer nicht geht. Das alles wird keinen Einfluss auf dich haben, wenn du Jesus Christus angehörst. In Christus ist dir alles vergeben. Und in Jesus bist du zur völligen Fülle gebracht. Kolosser 2, die Verse 9 und 10. Kolosser 2, Vers 9, Vers 10. Denn in ihm, in Christus Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Wir sind frei, liebe Geschwister, vollständig frei, ohne dass uns jetzt noch jemand die Hand auflegen muss, ohne dass du dich einem speziellen Befreiungsdienst unterziehen musst und auch ohne dass du Buße tun musst für die Sünden deiner Oma. Der Herr Jesus, er hat ein vollkommenes Opfer für uns vollbracht, dem nichts hinzugefügt werden muss, ja dem auch gar nichts hinzugefügt werden kann. Der Herr Jesus, er sprach davon, dass er uns erquicken will, dass er uns Ruhe geben will. Ja, Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Bitte, nimm dieses Angebot in Anspruch und schenke doch dem Teufel und seinen Dämonen nicht mehr Aufmerksamkeit, als denen gebührt. Wir haben Jesus vor Augen, der unser Triumphator ist, der uns frei gemacht hat von allen Bindungen. Und folglich haben wir den Sieg des Herrn Jesus zu verkündigen und nicht die Macht des Teufels zu proklamieren. Die Hauptsache ist und bleibt Jesus Christus, der alle Mächte und alle Gewalten entwaffnet hat. Und wie viel mehr gilt hier das Wort, was wir eingangs gelesen haben aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20 und Kapitel 34. Der Gnade bewahrt. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen. Der Schuld vergehen und Sünde vergibt. Denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Dem Herrn sei gedankt für seine Gnade. Und dem Herrn sei gedankt für seine Treue. Amen. Lasst uns noch beten. Herr Jesus Christus, wir können wirklich nur staunen. Staunen über diesen vollständigen Sieg, den du vollbracht hast am Kreuz von Golgatha. O Herr, du hast es vollbracht, damit nichts hinzugefügt werden muss, auch nichts hinzugefügt werden kann. Und du hast uns die Augen geöffnet, Herr. Du hast uns ja wieder zurückgeführt, Herr, zum himmlischen Vater. Dass wir wieder Gemeinschaft haben dürfen durch das Gebet, durch die Bibellese, durch den Gottesdienst. Und jeden Tag, Herr, jeden Tag führst du uns vor Augen, dass wir deine Kinder sind, erlöst, frei und gerecht gesprochen. Wir danken dir für dieses kostbare Geschenk und ich bitte dich für einen jeden von uns, Herr, ja, dass wir dieses Geschenk jeden Tag neu auch dankbar in Anspruch nehmen, dass wir nicht verzagen, dass wir nicht zweifeln, sondern dass wir wissen, ja, dein Sieg, der ist vollständig. Du hast den Triumph eingefahren, Herr, und wir dürfen mitziehen in diesen Jubelzug, Herr, als deine Kinder. Hab Lob und Dank dafür. Amen.